Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von mir. Ihr habt euch gerade hingesetzt, aber das Wort Gottes, das lässt uns doch wieder in Ehrfurcht aufstehen, wenn ihr könnt. Wir wollen euch nicht überfordern, auch die Älteren, aber es ist immer ein Segen, auch der uns bewusst macht, dass wir jetzt vor Gott stehen und nicht irgendeinen Text hören, so gewohnheitsmäßig, sondern dass uns klar ist, jetzt redet der lebendige Gott zu uns. Wirklich wörtliche Rede von Gott. So spricht Gott. Und ich finde, wenn Gott zu uns redet, direkt, dann stehen wir auf. Oder wir fallen auf unser Angesicht. Und hier haben wir jetzt also Römer 2. Ich lese nochmal die drei Verse, die wir letzten Sonntag schon hatten. Und den vierten Vers, auf den ich mich dann heute beschränken möchte im Wesentlichen. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn indem du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du verübst ja dasselbe, was du richtest. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche solche Dinge verüben. Oder denkst du, o Mensch, der du die richtest, welche solche Dinge verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entrinnen wirst? Und jetzt kommt unser Vers. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Amen. Ja, wir nehmen Platz, liebe Gemeinde. Wir haben durch den Dienst von Christian am letzten Sonntag gelernt und eben in diesem Text haben wir es nochmal wieder gehört, dass alle Menschen, Juden und Heiden, groß und klein, schuldig sind vor Gott und dass sich deshalb niemand über den anderen erheben kann und sich schon gar nicht ereifern sollte, wie verkehrt und schrecklich der andere doch ist. Und deswegen Vers 1 nochmal, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Es ist entsetzlich, wenn Christen sich geradezu wütend darüber aufregen, wie lasterhaft die Gesellschaft sei. Ich finde, es ist manchmal ein ganz schlechter Geist unter die Christenheit geraten, dass wir auch unsere Politiker und Regierungen mit Empörung und mit Ärger überziehen und sie richten und sie verurteilen. Wenn Prediger sich lauthals auf den Kanzeln über die unmoralischen Politiker empören, über die Regierung. Paulus Antwort lautet, wer du auch seist, der du richtest, du verübst ja dasselbe. Jesus hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der nimm den ersten Stein und werfe auf die Ehebrecherin. Die Bibel lehrt uns nicht, sich über andere Menschen zu entrüsten, sondern ihnen im demütigen Bewusstsein unserer eigenen Sündhaftigkeit Jesus zu bezeugen. Vers 3, wie wir gehört haben, geht Paulus noch einen Schritt weiter. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und du doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehst? Vielleicht tun wir das Gleiche nicht mit unseren Händen und Füßen. Aber haben wir nicht alle schon in unseren Herzen die Ehe gebrochen? Und auch unmoralische Gedanken gehabt und manchmal auch gepflegt? Woher nehmen wir es, andere so entrüstet zu niederzumachen? Deshalb verbietet sich jegliches Richten. Die Botschaft von Paulus ist, wir sind alle schuldig vor Gott. Da ist keiner besser als der andere. Jesus hat gesagt in Johannes 12, 47, wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wenn das Jesus schon sagt, dass er nicht gekommen ist, um zu richten, wie viel weniger haben wir die Berufung? Unsere Mitmenschen, unsere Gesellschaft, bei all ihren Verirrungen zu richten. Auch wir Prediger sind nicht berufen, die Welt von der Kanzel her zu richten. Das ist nicht unsere, sondern das ist allein Gottes Sache. Er ist Richter. Und wehe uns, wenn wir aus der Kanzel einen Richterstuhl machen. Gewiss sollen wir Sünde bei Namen nennen, dass man mich nicht falsch versteht und auch nicht Paulus falsch versteht. Aber nicht in Überheblichkeit und aggressiver Entrüstung. Was droht uns, wenn wir, die wir selbst vor Gott schuldig sind, dennoch andere Menschen richten? Denkst du etwa, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Das ist genau das, was Jesus auch gesagt hat. Er hat gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wer sich zum Richter über andere aufspielt, der vergisst die Güte und Geduld und Langmut Gottes, die er in seinem Leben selber empfangen hat. Der vergisst die Güte und Langmut und Geduld Gottes in seinem Leben. Er vergisst sie nicht nur, sondern er verachtet sie sogar. Und deshalb kommt jetzt unser Satz. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Also hier haben wir jetzt ein Thema über die Geduld, über die Güte und Langmut Gottes. Wenn jemand darüber mehr lesen und Grundsätzliches erfahren will, das ist so wichtig, liebe Gemeinde, dass wir Christen in den Grundlehren des Evangeliums, der Heiligen Schrift, wirklich fest sind und dass wir Klarheit haben. Sonst haben wir keine Kraft, auch in dieser Welt zu stehen. Und deshalb, es wurde ja schon angesprochen, dieses Buch, das Wort der Wahrheit, da habe ich den ersten Kapiteln auch über die Charaktereigenschaften, über die Wesenszüge Gottes schreiben dürfen und unter anderem auch über die missverstandene Langmut Gottes. Ich möchte euch Mut machen, das vielleicht auch zu lesen. Mit dieser Frage, die Paulus uns stellt, dass wir die Güte, Geduld und Langmut Gottes verachten, sind wir ja gezwungen oder sagen wir mal genötigt, uns über die Langmut Gottes von der Bibel her Gedanken zu machen. Und um sie zu verstehen, müssen wir uns an Grundsätzliches erinnern. Nämlich daran, jetzt hört gut zu, sitzt ihr fest, Wir müssen uns beim Thema Langmut Gottes daran erinnern, dass wir eigentlich gar nicht mehr leben dürften. Denn der Grundsatz der Heiligen Schrift lautet, der Lohn der Sünde ist, ja, ihr wisst es, ist der Tod. Immer wieder hören wir die Beschwerde, dass Gott doch zu hart sei, wenn er Menschen für ihre Sünde mit dem ewigen Tod bestraft, mit der Hölle. Muss er denn gleich mit so einer Keule kommen? Die Menschen, die so fragen, haben noch nicht verstanden, und manchmal auch bei Christen, ich komme, wenn ich noch Zeit habe, zum Schluss noch darauf, welch ein Skandal die Sünde für Gott ist, das ist uns nicht bewusst. Er hat uns Menschen das höchste Privileg gegeben, nämlich Träger seines Ebenbildes zu sein. Er machte uns nur wenig niedriger als die Engel und vertraute uns die Herrschaft der ganzen Erde an. Wir sind keine Schildkröten, keine Fliegen, keine Raupen oder Mäuse, sondern wir sind Menschen, verantwortliche Menschen mit Vernunft und Verantwortung ausgestattet. Aber gerade wir Menschen, die Gott verantwortlich gemacht hat für seine Schöpfung, wir hauen alles in Dutt. Wir sind es, die unseren Planeten in einen Sumpf des Bösen und in einen Schauplatz der Verwüstung verwandelt haben. Wir haben die gesamte Schöpfung und ihren Schöpfer verraten. Alles nicht so schlimm, meinen wir. Gott ist sehr grob und böse mit uns. Warum eigentlich? Wir verweigern uns ihm und sagen dem Gott ab, dem wir alles zu verdanken haben. Wir setzen ihm unser arrogantes Nein entgegen. Und du sagst, Gott, dein Gesetz ist nicht gut und meine Beurteilung der Dinge ist besser als deine. Deine Autorität gilt für mich nicht. Ich stehe nicht unter deiner Aufsicht. Ich will das Recht haben zu tun, was ich will. Gott, du kannst mir nichts befehlen. Und wenn es schief geht, dann sagen wir, wo ist Gott gewesen? Merken wir die Perversität solches Denkens? Wenn Gott diesem bösen Treiben durch seine Gerechtigkeit ein Ende setzt, dann drehen wir den Spieß um und klagen ihn an und nennen ihn unbarmherzig und ungerecht. Welch ein Frevel. Nein, schon Mose sagt, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Steht auch geschrieben, dass Gott niemand ungestraft lässt. Denn unsere Sünde, liebe Gemeinde und Freunde, ist nicht nur Verrat und Verschwörung gegen Gott selbst, sondern sie ist auch ein Verbrechen an unseren Mitmenschen. Sünde tut dem anderen immer Gewalt an. Sünde ist nicht für dich allein, sondern Sünde schädigt immer deinen Nächsten. Das ist keine abstrakte Behauptung. Mit deinen Sünden, mit meinen Sünden füge ich anderen Menschen Schmerz zu. Ich verletze sie, ich zerstöre ihre Träume, ihr Streben, ihre Hoffnung, ich zerstöre ihr Glück. Wenn ich Gott mit meiner Sünde beleidige, dann beleidige ich zugleich auch Menschen, die sein heiliges Bild tragen. Wundern wir uns da noch, dass Gott Sünde und Übertretung ernst nimmt, Freunde? Denn Gottes Gerechtigkeit wurzelt in seiner heiligen Wesensart und in seiner absoluten Reinheit. Und deshalb kann er auch die kleinste Sünde mit seinem Wesen nicht in Einklang bringen. Gott ist allmächtig, aber er kann nicht Sünde dulden. Das kann er nicht. Weil er heilig ist, darum muss er den, der aufsässlich an der Sünde festhält, wegtun, verurteilen und verdammen. Das ist die Botschaft der Bibel. Und das ist, was Paulus uns hier lehrt in den Eingangsversen von Kapitel 2, auch schon davor. Das müssen wir verstehen. Das ist der Ausgangspunkt. Da kommt die Frage auf, weshalb nicht sofort alle Menschen sterben, wenn sie sündigen. Das ist eine ganz wichtige Frage, bezogen auf die Langmut Gottes. Adam zum Beispiel starb doch gar nicht an demselben Tag, als er sündigte. Sondern wir wissen nach dem Bericht der Bibel, dass er noch 800 Jahre lebte, trotz seiner Sünde. Ja, wo ist denn der Lohn? Wo ist der Tod, der Lohn der Sünde ist? Das ist richtig, aber das hebt nicht Gottes gerechte Festsetzung auf, dass jede Sünde den sofortigen Tod verdient. Der leibliche Tod von Adam und Eva ist deshalb nicht sofort eingetreten, weil Gott ihnen noch seine große Geduld und Langmut erzeigen wollte. Hören wir das? Er wollte noch seine Gnade an ihnen arbeiten lassen. Darum heißt es schon im 4. Mose, in Mose 14, 18, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. So steht es hier. Hier müssen wir aufpassen, hier sind wir gewarnt, die Langmut und Güte Gottes im Leben eines Menschen nicht misszuverstehen. Niemand bleibt ungestraft. Weil Gott langsam zum Zorn ist, glauben viele Menschen, dass gar kein Gericht mehr kommt. Wo ist er denn? Freunde, das ist der fatale Irrtum, in den Menschen geraten. Denn es heißt nicht, dass Gottes Zorn überhaupt nicht mehr kommt, sondern nur, dass der Herr langsam zum Zorn ist. Er hat noch Geduld. Würde er nach seiner Gerechtigkeit verfahren, müssten alle Menschen auf der Stelle sterben und auf ewig verloren sein. Aber an seiner Barmherzigkeit verzögert Gott die Vollstreckung seines gerechten Urteils. Und weil das auch unter der Christenheit und in der Welt schon gar nicht, kaum noch oder gar nicht mehr bedacht wird, wird oft bei Unglücksfällen oder Katastrophen wieder empört gefragt, wie kann Gott das zulassen? Wahrscheinlich hast auch du schon einmal so gesprochen, aber vergessen, dass das die völlig falsche Frage ist. Du solltest nicht fragen, wie Gott das zulassen kann, dass hier oder dort Menschen umkommen, sondern du solltest fragen, wie kann es sein, dass ich noch am Leben bin und es nicht mich getroffen hat? Wir sollten nicht fragen, wie kann Gott dieses schreckliche Unglück zulassen? Du solltest vielmehr fragen, wie kann Gott zulassen, dass es mich nicht getroffen hat und ich noch lebe? Denn eigentlich hättest du ebenso sterben müssen wie die anderen. Das sagt explizit uns der Herr Jesus, indem er uns an den Turm zu Siloa erinnert, der plötzlich einstürzte und 18 Menschen begrub und sie alle umkamen. Dieses schreckliche Unglück war in aller Munde, ebenso wie es heute ist, wenn schwere Katastrophen geschehen. Und da stand natürlich sofort die verschleierte Anklage im Raum, wie Gott das zulassen könne. Das war damals auch schon so. Das ist immer so. Weil wir nichts kapieren von der Langmut Gottes. Die Erschlagenen waren nur die Straße entlang am Turm vorbeigegangen. Sie waren die typischen Unschuldigen, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren und dann waren sie tot. Wir würden jetzt erwarten, dass Jesus Blumen bringt und sein Beileid bekundet. Wir wissen, dass Jesus auch mitgeweint hat, wenn Menschen starben. Aber an dieser Stelle lesen wir davon überhaupt nichts. Nicht vom Beileid und nicht von Blumen, sondern hört mal, was der Meister stattdessen hier sagt. Wie bewertet er dieses Unglück des Turmes? Er sagt in Lukas 13, Vers 5, wenn ihr nicht Buße tut, was denn? Werdet ihr alle auch so umkommen? Das ist ja eine Perspektive. Was heißt das? Für Jesus war klar, dass dieses Unglück gerechtes Gericht Gottes war. Und für ihn war auch klar, dass dieses Gericht die Überlebenden ebenso verdient haben. Und dass die Überlebenden noch da sind, ist nichts anderes als die Langmut Gottes. Seine Geduld. Deshalb noch einmal ist die falsche Frage, wie Gott das zulassen kann. Sie muss lauten, wie war das möglich, dass ich davon gekommen bin? Das heißt, die Nichtbetroffenen haben ein solches Unglück ebenso verdient, dass sie noch leben dürfen. Sollten sie als ein Zeichen der unverdienten Güte Gottes ansehen. Heutzutage werden diese Grundsätze auf den Kopf gestellt, indem man so tut, als ob Gott uns das Leben schuldig wäre. Und wenn er es uns nimmt, dann ist er schrecklich und ungerecht und böse und brutal. Aus biblischer Sicht bedeutet aber die Dahingabe eines Menschen in sein Unglück und Gericht, dass die Zeit der göttlichen Geduld und Langmut zu Ende ist. Und Gott nichts anderes tut, als wieder zum Recht überzugehen. Von der Geduld und seine Langmut zurückzukehren zu seiner Gerechtigkeit. Was Böseres tut Gott nicht, wenn ein Mensch den Tod, den ewigen Tod erfährt, ohne Jesus Christus im Herzen zu haben. Und das ist nicht böse, nein, und dennoch setzt der Mensch seinen Schöpfer auf die Anklagebank, als wäre Gottes Güte sein Rechtsanspruch. Und Paulus sagt, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Du verachtest das, so wie du lebst. Dein ganzes Leben ist eine Verachtung der Güte Gottes. Paulus zeigt uns in diesem Satz auch, wozu die Langmut Gottes da ist, welches ihr Ziel ist. Vers 4, den zweiten Teil. Verachtest du die Langmut und Güte nicht? Erkennst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Mit diesem Wort ist mir als Prediger klar, was ich mit euch zu teilen habe. Ich soll dir, mein Freund, sagen, warum du bis heute noch nicht umgekommen bist, sondern noch am Leben bist. Was ist der wahre Grund, dass dir bisher so viele Jahre gegeben worden sind? Du bist 15. 20, 30. Du bist vielleicht schon 50, vielleicht auch 80, 90 Jahre. Die erste Ursache, dass du noch lebst und so alt möglicherweise geworden bist, ist nicht dein gesunder Lebensstil. Ist nicht deine private Krankenversicherung mit dem Zugang zu guten Ärzten. Nein, der wahre Grund, dass du immer noch lebst, ist die Langmut Gottes. Dich noch nicht seinem gerechten Gericht zuzuführen. Der Grund, dass du immer noch da bist, dass du heute hier sitzt, ist der gnädige Aufschub des Gerichtes Gottes. Das ist der Grund. Schuldig und sündhaft wie wir sind, lässt Gott uns dennoch am Leben und beschenkt uns mit so viel Segen, mit so viel Güte, mit so viel Gnadenerweis. Und wir glauben, wir haben Anspruch und Recht auf unser Leben. Und wenn Gott etwas dazwischen kommen lässt und mich jemanden aus dem Leben reißt, dann ist er ein ganz schlimmer Gott. Wir haben was falsch verstanden. Verachtest du die Güte Gottes? Erkennst du nicht, dass sie dich zur Buße leiten will? Das ist es, was er mit der dir geschenkten Lebenszeit erwirken will. Schenkt er dir deine Jahre, weil er dir ein langes Leben geben will und du noch öfter in Urlaub fahren kannst und damit du noch was von deiner Rente hast. Deswegen lässt Gott dich nicht so lange leben. Sondern er gibt dir noch Zeit, damit du noch umkehren und Buße tun kannst. Das müssen wir verstehen. Du lebst aus dem einfachen Grund, aus dem tieferen Grund, aus Gottes Sicht, deshalb, dass er dir noch Buße schenken will. Der wahre Grund, dass du nicht schon früh gestorben bist oder vor vielen Jahren einem Unglück entflohen bist, ist, dass du noch die Möglichkeit haben sollst, dich zu deinem Gott zu bekehren. Allein aus diesem wichtigen Grund bist du noch am Leben. Einen anderen Grund für dein Nochleben gibt es aus Gottes Sicht nicht. Aber die Menschen wollen das nicht sehen und nicht begreifen. Nur ich bitte dich, mein Freund, das ist jetzt die Stunde für dich. Ich glaube, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, wo er dich verstehen lässt, warum du noch atmest. Dass er dich verstehen lässt, warum du noch denken kannst. Warum du noch hören kannst. Es ist der lebendige Gott in seiner Güte und Gnade, der dich heute hierher geführt hat. Dass du dich bekehren sollst. Dass du heute am Livestream bist und diese Botschaft hörst. Ist Gottes Güte und seine Langmut in deinem Leben. Er will dich zur Buße leiten. Was ist das für eine gewaltige Botschaft, Paulus? Ich verstehe, dass du innerlich aufgewühlt bist, wenn du schreibst den Römern, den Juden und den Heiden. Verachtest du den Reichtum der Güte und Geduld und Langmut Gottes, verachtest du den Reichtum? Er sagt nicht, verachtest du die Güte und die Langmut und die Geduld, sondern er sagt, verachtest du den Reichtum? Gott hat dich reichlich, in Fülle, hat er dich beschenkt, mit Leben, mit Bewahrung, mit Gnade, mit Hilfe, mit Durchtragen. Und wir müssen doch wissen, warum Gott uns diese Liebe erweist. Er hätte seine Gerechtigkeit anwenden müssen.
Aber was sagt der Prophet? Die Güte Gottes ist es, dass wir nicht gar aus sind. Mein Gott. Verzeiht mir, liebe Geschwister, das hat mich auch sehr bewegt, als ich diesen Text auf mich wirken ließ. Und ich habe Gott auch um Verzeihung gebeten, dass ich so oberflächlich lebe. Deshalb, heute ist der Tag. Heute ist der Ruf. Heute möchte Gott, dass du Buße tust. Ich weiß nicht, Frank, wie lange haben wir noch? Oh, ich muss Schluss machen, glaube ich jetzt, ne? Jetzt kommt eine, das ist immer so mit so einer Predigt, ne? Das fesselt dich dann selber so und dann kommt der zweite Teil nicht mehr zu. Ich möchte euch Mut machen, lest auch den zweiten Teil. Es gibt ja den Kanzeldienst oder hört euch das nochmal an. Es geht im zweiten Teil um die Frage, wenn wir auch als Christen, eben haben wir ja sehr stark auch zu Menschen gesprochen, die noch in ihrem Unglauben verharren, und im Widerspruch zu Gott leben und dass sie verstehen dürfen und lernen dürfen, dass Gott sie erhalten hat, um sie zur Buße zu führen. Aber wir müssen auch lernen, liebe Geschwister, dass wir als Christen auch ganz schnell, ohne es zu merken, die Güte und Langmut Gottes verachten, indem wir auch ein oberflächliches Leben führen. Sünde nicht mehr ernst nehmen und unser tägliches Leben nicht ein Leben in Buße und Zerbruch ist. Das habe ich im zweiten Teil ausgeführt und ich möchte, dass wir jetzt doch zum Abendmahl kommen, dass wir nicht auch diesen heiligen Augenblick als Gemeinde nur hinten anhängen, sondern Jesus lädt uns ein. Und Buße bedeutet, du darfst dich vorbereiten und sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Sünde. Vergib mir, dass ich deine Langmut verachtet habe. Wasche mein Herz durch dein teures Blut und schenk mir ein neues Leben. Ja, möge Gott uns schenken, dass wir in tiefem Bewusstsein, in Beugung und Buße, in Dankbarkeit zum Tisch des Herrn kommen und seine Gnade, sein Heil empfangen. In Jesu Namen. Amen.